Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herzer, guten Morgen. Die deutsche Cannabis-Legalisierung, die EU-Kommission und unsere europäischen Nachbarländer. Was Brüssel da prüft und weshalb das mehr als eine Nebensache ist, dazu gleich ein Gespräch mit dem SPD-Europaabgeordneten René Repasi. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Nordmazedonien. Warum das ein wichtiges Zeichen ist und welche Bedeutung der EU-Beitritt dort überhaupt noch hat, auch dazu gleich mehr. Und in den nächsten 20 Minuten, die österreichische Volkspartei ist in unserem Nachbarland zwar noch an der Regierung, aber trotzdem in einer Krise und das ein Jahr, nachdem sich der frühere Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik zurückziehen musste. Gegner wie Befürworter der deutschen Cannabis-Legalisierung blicken jetzt gebannt nach Brüssel. Die einen hoffen, dass die EU-Kommission die Pläne der Ampelkoalition stoppen wird. Die anderen hoffen, dass die Kommission keine Einwände hat, also genehmigt. Nur eines steht bisher fest, Biden wird es die Kommission nicht recht machen können. Das Bundeskabinett hatte Ende Oktober Eckpunkte festgelegt. Danach soll der Besitz von Genusscannabis, wie es heißt, in Deutschland bis zu einer Menge von 30 Gramm legal sein. Nur lizenzierte Fachgeschäfte sollen den Stoff in Zukunft aber verkaufen können, vielleicht auch Apotheken. Den Jugendschutz will die Bundesregierung strikt handhaben. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek war vor etwa 2 Wochen in Brüssel, um seinen Widerstand dort anzumelden. Er hat mit der zuständigen Generaldirektorin der Kommission gesprochen. Aus seiner Sicht würde die Legalisierung von Cannabis in Deutschland klar gegen EU-Recht verstoßen. Aber was wird da eigentlich geprüft und was würde die deutsche Legalisierung für unsere Nachbarn bedeuten? Ich bin jetzt mit dem Europarechtler und SPD-Europaabgeordneten René Repasi in Brüssel verbunden. Guten Morgen, Herr Repasi.
Guten Morgen.
Ja, das ist ja wohl kein ganz einfacher Fall. Die Bestimmungen zum EU-Binnenmarkt sollen für einen fairen Wettbewerb in der Europäischen Union sorgen. Aber geht es um legale Güter? Jetzt ist es anders. Ein bisher illegales Gut soll in einem Mitgliedstaat legalisiert werden, obwohl es in anderen illegal bleibt. Wie ist das bei einer rechtlichen Prüfung in den Griff zu bekommen?
Ja, die Sache ist in der Tat äußerst komplex, weil wir haben es mit verschiedenen Schichten zu tun. Wir haben das Völkerrecht, also was über die EU hinausgeht, an dem aber beide Deutschland und die EU beteiligt sind. Und wir haben das Europarecht. Und jetzt mal aus der Sicht des Europarechts gesprochen, gibt es das Schengener Durchführungsabkommen, weil natürlich Güter können über die Grenze gebracht werden. Also muss man da was bei der Freizügigkeit regeln. Und das Schengener Übereinkommen verbietet ausdrücklich die unmittelbare und mittelbare Abgabe von Cannabis. Und dann haben wir einen Rahmenbeschluss im Bereich des Strafrechts, das das ebenfalls ausdrücklich verbietet. Insoweit ist die Wortlautlage ziemlich klar, dass die Legalisierung von Cannabis unter dem geltenden Unionsrecht verboten ist, das auch durch den EuGH in einem Urteil 2010 bestätigt worden. Aber es geht dabei nur um sekundärrechtliche Regelungen, die durch eine neue Gesetzgebung verändert werden können. Und das scheint mir ja auch die Intention der Bundesregierung zu sein.
Das heißt, man müsste diese Regelungen ändern. Das kann man machen ohne großen Aufwand, weil das nicht in den EU-Verträgen selbst steht.
So ist es. Wir bräuchten dafür 2 Rechtsakte im Prinzip. Der eine ist, dass das Gut legalisiert wird. Wie Sie richtig gesagt haben, sind Drogen illegal und damit keine Handelsware. Dazu müsste man also Binnenmarktrechtsetzung machen und man müsste Strafrechtsetzung machen, um das Ganze zu entkriminalisieren aus rechtlicher Sicht. Beide Rechtsgrundlagen verlangen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, also da reicht die qualifizierte Mehrheit im Rat aus. Ob die Deutschland dann bekommen würde, ist eine andere Frage. Aber es wäre jedenfalls mit den prozessual niedrigsten Hürden ausgestattet, wenn man die Kommission dazu bekäme, einen entsprechenden Vorschlag einzubringen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern angekündigt, zusätzlich ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. So ganz selbstverständlich scheint die Genehmigung also nicht zu sein. Der bayerische Gesundheitsminister Holleczek, ich habe es erwähnt, ist der Überzeugung, also Legalisierung ist illegal. Können Sie zumindest einen Punkt noch aufklären. Warum sollte man in der EU beschließen, dass Cannabis legal wird, wenn viele Mitgliedstaaten weiterhin wollen, dass Cannabis illegal bleibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass man deswegen, weil die Meinungsunterschiede in der Tat innerhalb der EU äußerst groß sind, wie gesagt, man muss sowieso was am geltenden Rechtsstand ändern. Der geltende Rechtsstand ist eindeutig. Und wollte man was ändern, könnte man dann auch überlegen, schafft man es sekundärrechtlich, dass nur innerhalb bestimmter Staaten Sachen legalisiert sind. Da werden die Grundfreiheiten sagen, das ist schwierig, weil man muss grenzüberschreitend handeln können. Aber wir haben auch einen Präzedenzfall, der allerdings auf der Ebene der Verträge geregelt ist. In Schweden gibt es diesen Schnupftabak, den Snus, der ist eigentlich illegal nach europäischer Regulierung. Die haben aber für Schweden eine Ausnahme bekommen, dass das in Schweden gehandelt und gebraucht werden darf. Ist aber, sagen wir mal, A, kreativ und B, verlangt doch in der Tat einiges an politischem Kapital, was eingesetzt werden muss.
Recht steht ja nicht für sich allein, sondern hat meistens jedenfalls praktische Bezüge. Wenn die Legalisierung in Deutschland kommt, Herr Repasi, dem größten Land der Europäischen Union, glauben Sie dann nicht, dass da ein reger Grenzverkehr aus Österreich oder Dänemark, ein Shoppingtourismus einsetzt und diese Mitgliedstaaten ihre Verbotsgesetze dann eigentlich knicken können?
Ja, das ist richtig. Also die wahrscheinlichste Lösung ist, wenn es denn tatsächlich zu einer Änderung des Sekundärrechts kommt, dass wir eine Legalisierung in bestimmten Grenzen von Cannabis bekommen. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil aus 2010 Josemans entschieden, dass man den grenzüberschreitenden Handel beschränken kann, weil, so der EuGH, die Ware eben illegal ist. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Handelsgut legal ist, fällt diese Beschränkung weg und dann lässt sich die Diskriminierung auch nicht mehr rechtfertigen. Insoweit muss man wohl damit rechnen, dass es grenzüberschreitend zu Verkehr kommt, die dann entsprechend Cannabis für den Privatkonsum einkaufen wollen. Und wenn das gegen die Politik dieser Länder verstößt, dürften die damit politisch ein Problem haben.
Erkundigen sich Europaabgeordnete aus anderen Ländern bei Ihnen, wie das denn läuft, was da geplant ist in Deutschland? Es scheint ja so, dass Deutschland vorprescht und andere müssen danach ziehen.
Das ist tatsächlich so. Ich habe seit die Bundesregierung ihre Position da deutlich gemacht hat, mehrere Anfragen zu der politischen Position in Deutschland bekommen. Aber links die Bandbreite ist groß von Kolleginnen und Kollegen, die das gut finden und sagen, gut, dass Deutschland hier das macht. Luxemburg ist ja mit einem ähnlichen Versuch gescheitert. Bis hin zu denjenigen, die dann überlegen, ja, kann man das überhaupt machen, weil wir haben da eigentlich eine ganz total andere Position bei uns.
Tja, der französische Präsident Chirac, der ehemalige Präsident, hatte mal gedroht, Grenzkontrollen wieder einzuführen, weil über die Nordgrenze nach Frankreich sehr viel Gras kam. Trotz Schengen wollte also Grenzkontrollen wieder einführen. Wäre das ausgeschlossen?
Das wäre ausgeschlossen, wenn wir dazu kommen, dass die EU sekundärrechtlich beschließt, dass Cannabis ein legales Gut ist.
Das war René Repasi, Abgeordneter der SPD-Gruppe im Europaparlament und Europarechtler. Danke für Ihre Informationen und Bewertungen, Herr Repasi.
Sehr gerne.
Auch für Bundespräsidenten sind manche Besuche schwieriger als andere. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gestern in Nordmazedonien eingetroffen. Die frühere jugoslawische Republik hatte fast 2 Jahrzehnte lang auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union gewartet. Erst blockierte das benachbarte Griechenland wegen des Namensstreits, dann der Nachbar Bulgarien. Im Sommer endlich konnten die Verhandlungen beginnen. An der zunehmenden Enttäuschung der Menschen in Mazedonien, jetzt Nordmazedonien, hatte Steinmeier nichts ändern können, als er noch Außenminister war. Sein Besuch jetzt ist immerhin ein Zeichen. Silke Hane berichtet aus Nordmazedonien.
Die Begeisterung der Mazedonier für die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren merklich abgenommen. Fragt man in Skopje auf der Straße nach, sind viele Mazedonier frustriert. Die Bedingungen der Europäischen Union für einen Beitritt haben sich verändert und das macht uns nachdenklich. Bei einigen führt das auch zu Widerstand. Auf jeden Fall ist die EU eine hochmoderne und starke Organisation. Inwieweit wir dort geschätzt und als gleichberechtigt angesehen werden, weiß ich nicht. Aber was uns beim Antrag übermittelt wurde, scheint nicht mehr gültig zu sein. Nordmazedonien beantragte 2004 die EU-Mitgliedschaft und erhielt Ende 2005 den Status des Beitrittskandidaten. Aber erst im vergangenen Juli wurden die Beitrittsverhandlungen auch eröffnet. Mehr als 15 Jahre sind also ins Land gegangen und die kleine Republik hat in dieser Zeit viele politische Zugeständnisse gemacht. Das würdigte auch Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Skopje gegenüber Stevo Penderovski, dem Präsidenten Nordmazedoniens.
Herr Präsident, mir ist sehr bewusst, dass Nordmazedonien auf seinem Weg in die EU mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert war.
So änderte das Land seinen Namen von Mazedonien in Nordmazedonien, um Griechenland entgegenzukommen, wo es die Region Makedonien gibt. Belohnt wurde Nordmazedonien dafür mit dem Beitritt zur NATO. Auf EU-Ebene allerdings ging es nicht vorwärts. Erst blockierte Frankreich, schließlich Bulgarien. Letzteres mündete in diesem Jahr unter anderem in der Zusage Nordmazedoniens, die kleine bulgarische Minderheit im Land in die Verfassung aufzunehmen. Was wie eine Formalie klingt, scheint innenpolitisch eine größere Kröte zu sein als die Namensänderung. Denn es rührt an Fragen der nationalen Identität. Durch die Verzögerungen hat zudem die Glaubwürdigkeit der EU gelitten. Die Zustimmungswerte für eine EU-Mitgliedschaft sind ebenfalls rapide gesunken, laut Stevo Penderovski von 85 auf aktuell noch 60%. Meines Erachtens nach liegt der Grund für den abnehmenden Europaenthusiasmus in Brüssel. Denn in den letzten 4-5 Jahren haben wir objektiv nicht feststellen können, dass die Integration nach vorne schreitet. Sie können den mazedonischen Bürgern nicht erklären, wieso die Europäische Union den Prozess pausiert hatte. Politische Analysten werfen der Politik allerdings vor, es mit dem Erklären auch nicht allzu sehr zu versuchen. Die Feinheiten und vor allem die finalen Zugeständnisse an Bulgarien seien politisch nicht ausreichend kommuniziert worden, meint Fanny Karanfilova-Panowska. Die Direktorin der mazedonischen Open Society Foundation glaubt, dass es nun aber einen gesellschaftlichen Dialog braucht, um die Europabegeisterung der Menschen in Nordmazedonien wieder zu wecken.
And I think that's the most important project this country, that first and foremost the government, but also the others.
Ich glaube, es ist das wichtigste Projekt unseres Landes, an dem die Regierung, aber auch Medien und Zivilgesellschaft arbeiten müssen. Der Zusammenhalt der Gesellschaft muss wieder gefestigt werden. Auch die Ideen davon, wer wir sind und wo wir hinwollen. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen eine kritische Masse in diesem Land Multikulturalismus unterstützt hat. Und diese Leute sind noch da. Die denken progressiv und die müssen irgendwie mobilisiert werden. Auch das Parlament müsste sich zusammenraufen. Bisher ist keine verfassungsändernde Mehrheit in Sicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte in Skopje an die Parlamentarier, den eingeschlagenen Weg nach Europa weiterzugehen und nicht auf den letzten Metern umzukehren. Ob es mit dem EU-Beitritt bis 2030 klappt, wie es die Regierung Nordmazedoniens plant, konnte aber auch Steinmeier nicht versprechen.
Ein Bericht unserer Balkan-Korrespondentin Silke Hane. Steinmeier reist morgen nach Albanien weiter. Übermorgen wird es ein Jahr her sein, dass sich Sebastian Kurz vollständig aus der österreichischen Politik zurückgezogen hat. Im Oktober 2021 hatte er schon das Bundeskanzleramt verlassen. Einige Wochen später wurden die Affären um frisierte Meinungsumfragen und geschönte Medienberichte so erdrückend, dass der einst gefeierte Politstar Kurz ankündigte, zum Privatier zu werden. Seitdem ist der österreichischen Volkspartei allerdings kein Neustart gelungen. Wenn die Umfragen diesmal exakt sind, so hat sie unter Österreicherinnen und Österreichern massiv an Unterstützung verloren. Das liegt auch daran, dass der regierende ÖVP-Kanzler Karl Nehammer in Sachen Vergangenheitsbewältigung laviert, wie man das in Österreich ausdrückt. Laviert, also keine klare Kante. Oliver Schosch berichtet aus Wien.
Im österreichischen Parlament ist die ÖVP mit 37% die mit Abstand stärkste Fraktion. Die aktuelle Stimmungslage ist aber eine völlig andere. Laut Umfragen läge die ÖVP im Moment unter 20% und wäre damit nur noch drittstärkste Kraft. Der Partei hängen immer noch die Affären um ihren Ex-Kanzler Sebastian Kurz an. Vor allem die um die frisierten Umfragen und die geschönten Medienberichte, die mit Steuergeldern gekauft worden sein sollen. Der aktuelle ÖVP-Kanzler Karl Nehammer ist für viele Österreicherinnen und Österreicher der Falsche, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Mit ihm gab es bislang keinen klaren Cut, nur halbherzige Beteuerungen wie diese.
So bin ich nicht und so sind wir nicht. Wenn es diese Vorgänge gegeben hat, dann verurteile ich sie auf das Schärfste.
Aber eben nur, wenn es sie gegeben hat. Bis dahin versteckt sich Nehammer gerne hinter solchen Formulierungen.
Ob diese Vorgänge nun so passiert sind, klären einzig und allein unabhängige Gerichte. Ich spreche niemanden schuldig. Ich bin kein Richter.
Das mag zwar juristisch korrekt sein, politisch sei das aber zu wenig, so die Chefin der österreichischen Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner.
Die einzige Entschlossenheit, die man bei Ihnen erkennen kann, ist jene, dass sie bis zum bitteren Ende an ihren Regierungsbänken sitzen bleiben wollen, sehr geehrte Bundesregierung.
Pamela Rendi-Wagner war durch die ÖVP-Krise zuletzt zur beliebtesten Politikerin Österreichs aufgestiegen. Dabei galt sie zuvor lange als zu farblos. Jemand, der auch ordentlich gegen Nehammer und seine ÖVP austeilt, ist die ehemalige ÖVP-Politikerin und heutige Chefin der liberalen NEOS, Beate Meinl-Reisinger.
Immer das Gleiche. Wir haben 22 Sondersitzungen hier gehabt in dieser Legislaturperiode. 7 davon, also ein Drittel, hat sich gedreht um die Korruptionsskandale der ÖVP. Diese Serie läuft ja schon sehr lange. House of Cards für Alpenländler mit verschiedenen Staffeln. Und ich würde sie ja nennen, die erste Verblendung, die zweite Verführung und die dritte vielleicht Aufstieg und Fall der Wunderwutzis.
Die sogenannten Wunderwutzis, das junge, eingeschworene Team um den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz, gibt es nicht mehr. Fast alle haben sich aus der Bundesregierung zurückgezogen. Und Karl Nehammer galt selbst nicht als Wunderwutzi, sondern eher als spröder Partei- und Regierungssoldat mit einer echten Soldatenvergangenheit im Bundesheer. Die Skandale um frisierte Umfragen, um Postengeschachere und Einflussnahme auf Justiz und Medien hingen Nehammer nicht direkt an. Dafür allerdings der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt 2020. Da gab es im Vorfeld Kommunikationsfehler in den Behörden, die Nehammer als Innenminister unterstellt waren. So oder so ist die ÖVP im Moment stark gebeutelt. In den Umfragen wurde sie neben der SPÖ auch von der rechten FPÖ überholt. Was also tun? Nehammer hat sich in letzter Zeit gerne diesem Thema gewidmet.
Das Asylsystem der Europäischen Union ist gescheitert.
Nehammer stand da zusammen mit den autoritären Präsidenten von Ungarn und Serbien, Orban und Vucic. Er inszenierte sich als Kämpfer gegen eine neue Flüchtlingswelle auf der Balkanroute. Das Thema wurde auch vom Vorsitzenden der ÖVP-Fraktion im Parlament, August Wöginger, aufgegriffen. Er forderte, dass die Europäische Menschenrechtskonvention überarbeitet gehört und sorgte damit für viel Kritik, auch aus der eigenen Partei. Dabei wollte Wöginger nicht genauer ausführen, welche Menschenrechte man Flüchtlingen möglicherweise nicht mehr zugestehen solle. Es schaltete sich sogar der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen ein. Er twitterte, dass die Wöginger-Forderung an den Grundfesten der Demokratie rüttele. Gebracht hat diese Diskussion der ÖVP nichts.
Soweit Oliver Schusch. Der frühere Kommunikationschef von Kurz, Gerald Fleischmann, ist vor einigen Tagen an die ÖVP-Spitze zurückgeholt worden. Er leitet nun die gesamte Parteikommunikation. Auch in der ÖVP selbst führt das, ob seines Wirkens in der Vergangenheit, zu Verwunderung. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse an unseren Informationen. Alles Gute.